so schön, ey. Ich freue mich voll, da zu sein. Ist für mich ein Riesenprivileg, hier im ICF München zu sein. Ist für mich echt, für uns ist ein Vorbild. Ich heiße David Rominger, ich bin Leadpastor vom ICF Schwarzwald-Bodensee. Das sind so ein paar Locations im Schwarzwald und am Bodensee. Villingen, Schwenningen und Freiburg. Singen, das ist der Alessio heute mit dabei aus Singen. Und dann haben wir noch Startups in Offenburg, Tuttlingen und Friedrichshafen. Und da sind wir so unterwegs und ist total schön und lieben es einfach auch unter der Leiterschaft von Tobi und Frauke zu sein. Und ihr sind für uns Vorbilder. Ich glaube wirklich die besten Leiter, die wir in Deutschland haben. Und es ist ein Privileg, in so einer Kirche sein zu dürfen. Also ich glaube, das ist wirklich, das darf man sich manchmal auch in Erinnerung holen. Ja. Ich bin echt auch fasziniert gewesen, einfach heute Morgen wieder hier anzukommen und das Team zu erleben. Und das Team, das ist so eine, ich war echt begeistert, was für eine Reife, auch eine geistige Reife einfach hier ist in dieser Kirche. Das ist nicht selbstverständlich, weil man denkt immer so große Kirchen, da muss eigentlich viel Unreife sein. Und das ist immer Platz für Unreife, aber es ist so heftig, das ICF München ist für mich wirklich, das ist nicht nur eine große Kirche, sondern eine extrem starke Kirche. Und das macht auch jeden Einzelnen hier aus. Und wisst ihr, unser Herz schlägt gemeinsam für eine feurige Kirche, wo das Herz für Jesus brennt, oder? Und das ist mein größtes Anliegen, wenn ich sagen würde, so eine Lebensmessage ist, lass uns hungrig sein nach Jesus. Ich glaube, das ist echt so. Und ich glaube, das macht uns als Kirche aus, ist wenn wir hungrig sind nach ihm. Einmal, das steckt an. Also es steckt einfach richtig an, wenn man sieht, da ist jemand hungrig. Und hey, ich glaube, wie krass ist es, wir folgen dem Gott nach, der lebendig ist. Der eine lebendige Gott, den dürfen wir kennenlernen, mit dem dürfen wir laufen, der möchte Beziehung mit uns. Und wo ich so sage, wow, wie krass ist es, unser Herz ihm hingeben zu können und zu brennen für ihn. Und das ist so mein Thema heute, weil ich merke, wir stehen immer wieder auch in der Spannung zwischen das Ganze mal zu sehen. Und ja, wir haben so einen unglaublich genialen und großen Gott. Und es gibt diese Zeiten, wo ich merke, so in meinem Herzen brennt so ein richtiges Feuer. Aber manchmal, vielleicht kennst du es auch, gibt es die Phasen, gibt es Zeiten, wo du merkst, wo ist eigentlich mein Feuer hin? Wo du merkst, in der Kirche vielleicht auch, ey, mal in meine Small Group oder was auch immer, hey, wir waren so feurig, wo ist das Feuer hin? So, ich fand es spannend, so in Corona war so eine Zeit, da hat's einige Leute so richtig gezündet. Also da wurden einige Leute so richtig wach, so im Sinne von, wow, ich möchte jetzt wirklich all in gehen. Und andere hat es wieder abgelöscht, aber es war mehr eine Polarisierung. Und das Spannende ist so, das ist wie ein bisschen abgeflacht aus so diese krasse Hingabe, die ich so wahrnehme. Hat sich ein bisschen so, die Ernsthaftigkeit hat sich teilweise wieder ein bisschen verloren. Und weil oft unter Druck kommt eigentlich auch raus, was eigentlich echt da ist. Und mein Herz schlägt so, dass wir in Deutschland eine Kirche haben, dass wir in Deutschland eine Kirche sind, die brennt für Jesus und wo andere Leute mit ansteckt. Und das ist so, ich frage mich manchmal, und das ist echt auch so ein Respekt, wo ich selber habe, ist, ich habe Respekt vor mein Feuer zu verlieren. Wo ich sage, glaube ich, so der größte Respekt vor als Pastor ist so, wenn ich mein Feuer verliere, ist alles verloren. Wenn ich mein Feuer für Jesus verliere, dann ist alles einfach nur noch Schall und Rauch. Ich kann dann predigen, ich kann dann alles, aber es ist so, was ist die Substanz? Die Substanz ist irgendwie das Feuer Gottes, oder? Und da möchte ich dich heute mit reinnehmen in den Titel, wie bekomme ich mein Feuer zurück? Und Matthäus 25 ist so eine starke Geschichte von Jesus. Und zwar Jesus ist da in seiner Endzeitrede, da hat er drei richtig starke Gleichnisse. Das Gleichnis mit den 10 Brautjungfern, das Gleichnis mit den Talenten und dann nochmal spricht er über das Weltgericht. Und was spannend ist dort, finden wir auf drei verschiedene Art und Weisen, tritt dort Gott auf in dem Kapitel 25. Einmal als Bräutigam, einmal als Herr und König und einmal als Richter. Und Jesus präsentiert uns da drin schon die Fülle von wer er ist. Du kannst nicht nur einen Aspekt rauspicken. Jesus ist unser König, Jesus ist unser Bräutigam, unser Liebhaber und er ist auch unser Richter. Und wir werden nur eine Fülle von Gott entdecken können, wenn wir die Balance, die Spannung davon aushalten können. Das heißt, wir haben immer auch den Bräutigam, der aber auch unser Richter ist. Und das ist aber jetzt ein Gleichnis hier, wo er als der Bräutigam auftritt. Und das ist das Gleichnis von den 10 Brautjungfern. Ich lese mal vor. Holt gerne eure Bibeln raus, auch online alle. Holt gerne eure Sachen raus. Streicht mit an, streicht einfach an, wenn ich irgendwas, ihr habt ja eh schon Stifte oder so in der Hand, jetzt vom Mitschreiben, gell? Das heißt, markiert ihr auch wichtige Dinge. Also, jetzt dive mal rein, ist gut? Seid ihr dabei? Seid ihr wach heute Morgen? Ist ja schon heute Mittag eigentlich, gell? Freut ihr schon aufs Essen? Es ist so cool, weil ich merke so manchmal, ist so, wir sind so beschäftigt, uns um diese Themen zu drehen. Ich sage manchmal, Gott, wir hätten gar keine Zeit für Erweckung. Also wir als Christen hätten oft gar keine Zeit für Erweckung. Weil wenn Gott mal unseren Rahmen sprengen würde, wenn wir mal den Rahmen sprengen würde, von richtig hungrig zu sein, ja, dann wäre die Zeit schon abgelaufen. Hätte ich gar keine Zeit für. Aber gut, anderes Thema. Matthäus 25. Ich lese vor. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel der 10 Brautjungfern erklären, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die 5 Törichten nahmen kein Öl für ihre Lampen mit, doch die 5 anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. Als sich der Bräutigam verspätete, legten sie sich alle hin und schliefen. Wir kennen Jesus, der Bräutigam, dass er sich verspätet. Ich kenn's. Dass ich manchmal das Gefühl habe, wo bleibst du jetzt gerade, Jesus, oder? Warten darauf, Jesus, wann tauchst du auf? Als er sich verspätete, doch, da geht es um Jesus auch, um Mitternacht. Also als sich der Bräutigam verspätete, legten sie sich alle hin und schliefen. Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen. Seht, da kommt der Bräutigam, geht und begrüßt ihn. Und rasch standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Lampen zurecht. Da baten die 5 Törichten die anderen, geht uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen. Doch diese erwiderten, wir haben nicht genügend Öl für uns alle. Geht und kauft euch welches. Aber während sie noch unterwegs waren zum Öl kaufen, traf der Bräutigam ein. Die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier und die Tür wurde zugeschlossen. Als die anderen 5 Brautjungfern schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, Herr, mach uns auf! Aber er antwortete, ich kenne euch nicht. Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Das heißt, Jesus sagt, das ist auch wieder ganz spannend, bei den ganzen Dingen, wo es um das ganze Thema Endzeit und alles Mögliche geht und so. Das, was Jesus immer sagt, ist, betet, bleibt wachsam, Und haltet den Kopf hoch. Sowas, ja? Also lasst euch nicht entmutigen. Das heißt auch dort, so bleibt wachsam. Und ich glaube, das ist eine Botschaft an uns auch. Bleibt wach, schlaft nicht ein. Also ich möchte heute anschauen hier, wie bekomme ich mein Feuer zurück? Und zwar in dieser Bibelstelle geht es um die gläubigen Christen. Da geht es um Gläubige und die einen, die 10 Brautjungfern, 5 davon hatten eine Lampe, wo genügend Öl drin war. Die hatten noch Öl mitgebracht. Die 5 anderen, die hatten nicht genügend Öl dabei. Im Judentum war das ein bisschen so dort zu der Zeit, wenn es mit Hochzeiten ablief, das war dann so, da ging dann der Bräutigam zum Beispiel mit seinem Vater dann zur Familie der Braut und hat gesagt, oh, ich habe hier, die hat ein gebärfreudiges Becken, die würde ich gerne heiraten, hat ein paar Kamele mit, ich präsentiere es ein bisschen dumm jetzt, aber die Message kommt dann an am Ende. Und er kam, ja, ich habe hier ein paar Kamele und hey, würdet ihr mir die Tochter geben für diesen Gegenwert, und dann hat man einen Kelch rumgehen lassen mit Wein, und aus dem Kelch zu trinken war wieder Vertragsschluss. Das war die Bestätigung von, ja, wir stimmen mit überein. Und das war dann eigentlich wie die standesamtliche Trauung. Die Verlobung damals war eigentlich wie die standesamtliche Trauung heute. Das war so, juristisch gehören die jetzt zusammen. Und dann hat man aus diesem Kelch getrunken, das ist noch spannend, weil wenn wir uns erinnern, was Jesus getan hat mit seinen Jüngern, am Abendmahl, das letzte Abendmahl, ließ er den Kelch rumgehen. Und die haben genau verstanden, was dort passiert ist. Der Bräutigam geht bald ins Haus des Vaters und er wird uns wiederholen. Das ist gerade ein Vertragsschluss mit unserem Bräutigam, mit Jesus. Es war ein symbolischer Akt, der dort auch stattgefunden hat. Und dann war es krass, dann, als dann jeder draus getrunken hatte, dann ist der Bräutigam wieder zurückgegangen ins Haus seines Vaters und hat dann dort ein Hochzeitsfest vorbereitet. Und die Braut, die wusste nie, wann der Bräutigam kommt. Bis der Bräutigam irgendwann kommt und sie abholt. Und das war eine Überraschung. Stell dir vor, du bist die ganze Zeit als Braut bereit, dass der Bräutigam kommt. Es kann über Wochen gehen, über Monate gehen. Stell dir vor, du bist immer bereit, jederzeit bereit. Und die Brautjungfern waren dann mit dabei als Unterstützung und die hatten Lampen haben sollen. Und 5 davon hatten nicht genug Öl dabei, 5 andere davon hatten genug Öl dabei. Und das Bild für Öl in der Bibel, also Öl steht in der Bibel immer für den Heiligen Geist. Das Problem in dieser Geschichte ist, dass die eingeschlafen sind und nicht genug Öl in ihrer Lampe hatten, dass das Feuer erloschen ist. Und somit konnten sie nicht mitgehen. Sie waren eingeladen, aber sie sind nicht mit. Wie traurig. Und wisst ihr, das Öl ist das Zeichen für den Heiligen Geist. Das heißt, Öl hält ja das Feuer am Brennen, oder? Ja, also Öl hält ja hält das Feuer am Brennen. Und genauso ist es auch in unserem Glaubensleben, ist das Öl, der Heilige Geist, hält unser Feuer am Brennen. Und darum ist auch das in dieser Geschichte ist so, Leute, passt auf, dass ihr nicht die Fülle vom Heiligen Geist verliert. Passt auf, dass nicht euer Öl ausgeht. Letztens hatte ich in meinem Auto dann diese Warnung von, oh, Achtung, Öl nachfüllen, Ölstand prüfen. Und ich habe so gedacht, das kann doch gar nicht sein. Ich war erst jetzt im Januar bei der Inspektion. Es ist jetzt schon wieder das Öl leer. Aber ich musste denen natürlich nachgehen. Ich konnte mich nicht darauf ausruhen, darauf, dass ich ja mal voll war. Aber wir ruhen uns als Christen so häufig darauf aus, dass wir mal voll waren, dass wir ganz vergessen, voll zu bleiben. Und das ist eine Message, wo ich so merke, hey, ich habe dieses Ölstand prüfen. Manchmal gibt es diese Warnsignale in unserem Leben, diese Red Flags, die einfach mal aufploppen, wo ich so sage, hey, sei wachsam, ob dein Öl leer geht. Und wir haben die häufig. Ich habe keinen Bock mehr auf meine Small Group. Ich muss mich drängen, um die Celebration zu kommen. Oh, Bibel lesen. Wann habe ich das letzte Mal Bibel gelesen? Oh, ich hatte noch da mein Lesezeichen drin von der Predigt am Sonntag. Ich habe die ganze Woche nicht reingeschaut. Ist so, mein Hunger, ich habe nicht mehr so Hunger nach Gott. Ich merke so, ich habe eigentlich das letzte Mal Worship gehört, als ich letzte Woche in der Celebration war. Was auch immer. Das ist oberflächliche Warnsignale. Aber es gibt viele verschiedene Warnsignale in unserem Leben, die zeigen, wo unser Ölstand steht. Und ich möchte heute anschauen, so was, wie bekomme ich mein Feuer zurück? Weil es geht nicht nur darum, so das zu betrachten, sondern was können wir damit machen, oder? Und darum habe ich uns jetzt ein paar Punkte, 4 Punkte dabei. Und zwar ohne Begegnung mit dem Heiligen Geist. Erstens wirst du religiös. Wirst du religiös. Und das ist eine Gefahr, die sehen wir in Deutschland sehr krass, dass wir und auch allgemein, auch bei Christen, dass was das mal lebendig war, zu einem toten System wird. Und wir als ICF sind natürlich eine frische, junge Bewegung, aber auch bei uns ist die Gefahr, dass was mal lebendig war, zu einem toten System werden kann. Und das ist das Problem, was wir die ganze Bibel durchsehen, ist, dass Gläubige, dass das Volk Gottes ihm nachgegangen ist und die nächste Generation hat schon wieder vergessen gehabt. Und genauso ist es auch bei uns so häufig, dass was lebendig war, aber plötzlich, das Öl war mal voll und jetzt ist es halt leer. Und es brennt nicht mehr. Kennst du es auch? Ich weiß nicht, ob du es auch kennst. Also ich kenn's. Und ich bin da ständig dran. Und mich beschäftigt es viel, dieses Thema. Weil ich sage, boah, wenn ich nicht dranbleibe, wenn ich nicht schaue, dass ich ständig neu gefüllt werde, wenn ich nicht, dass ich nicht voll bleibe, dann wird es leer. Der Zustand ist nicht natürlich, dass es immer voll bleibt. Sondern ich muss auch schauen, dass es voll bleibt. Also erstens, ohne Begegnung mit dem Heiligen Geist wirst du religiös. Und zwar, es ist ein bisschen, wir leben als Christ, aber unser Leben wird nicht verändert. Sowas, wir sind Redechristen, aber keine Lebechristen. Oder? Ich kann es ein bisschen präsentieren, als ich bin Christ, aber an meinem Leben sieht man keinen Unterschied. Und ich möchte dann in eine Geschichte gehen, und zwar in 4. Mose Kapitel 21, ab Vers 6, ist die Geschichte von Mose und Volk Israel. Und das Volk Israel, die meckert gerade, weil sie sagen, oh, das Manna, das Gott vom Himmel geschenkt hat, die haben da keine Lust mehr drauf. Und dann sagt Gott, ihr seid nur am Murren. Und dann schickt er Schlangen ins Lager und alle Schlangen und jeder, der von der Schlange gebissen wird, der stirbt. Und dann kehrt das Volk um und sagt, oh Mist, wir haben gegen Gott gesündigt und so weiter. Und Gott, wie können wir das wieder gut machen? Und dann spricht Gott zu Mose und sagt, Mose, bau eine Schlange aus Bronze, mach sie auf den Stab und heb die hoch. Und jeder, der auf die Schlange schaut, der gebissen wurde, der wird geheilt werden. Und dann nimmt zu dieser Geschichte nimmt Jesus in Johannes Kapitel 3 Bezug. Und zwar, ich lese mal vor, einige kennen hier diesen Vers in Johannes 3, Vers 16, den man so ganz gerne zitiert. Das ist so der christlichste Vers, den wir uns vorstellen können, neben Psalm 23 wahrscheinlich. Und es ist dann, und wie Mose, also Jesus sagt es vorher, ab Vers 14 bis 16, und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Also Jesus sagt, schau, das, was beim Volk Israel damals war, da war die Seuche, da war die Sünde, die Schlangen, und die haben alle gebissen. Aber jetzt wird der Sohn Gottes aufgerichtet an einem Pfahl, am Kreuz. Und jeder, der auf das Kreuz, auf den Sohn Gottes, der dort hängt, drauf schaut, wenn er gebissen wird, der wird nicht sterben, sondern wird gerettet werden. Das heißt, das Bild, was dort war, war ein prophetisches Bild auf Jesus hin. Das heißt, Jesus ist nicht gestorben, dass es keine Sünde mehr gibt, sondern dass, wenn wir an ihn glauben, auf ihn schauen, dass die Sünde die Macht verloren hat und dich nicht mehr töten darf. Ist krass, gell? Also auf jeden Fall, aber darum geht's gar nicht, auch gut. Weil wir, also das heißt, diese Schlange auf diesem Ding, das ist echt ein Symbol, das war kraftvoll. Es war wirklich ein göttlicher Move. Dann sehen wir aber in 2. Könige, Kapitel 18, Vers 4. Und dort geht es um Hiskia, der König Hiskia. Ich liebe gerade die Könige. Ich lese gerade so viel, einfach nur die Könige. Und 2. Könige, heute Abend werde ich predigen über spannende Geschichte vom König Jerobeam. Die wird richtig, glaube ich, richtig powerful. 2. Könige, Kapitel 18, ab Vers 4 oder in Vers 4. Und zwar ist dort Hiskia, das war endlich mal ein guter, gottesfürchtiger König. Und er kam und hat einfach die ganzen Götzen und Dinge zerstört und hat das Volk wieder zurück zu Gott geführt. Und da heißt es, er ließ die Heiligtümer zerstören, die Gedenksteine umhauen und die Aschera-Bilder umstürzen. Er zerbrach die bronzene Schlange. Kommt es uns irgendwie bekannt vor oder so? Die Mose gemacht hatte, weil das Volk Israel angefangen hatte, sie anzubeten, indem es Weihrauch vor ihr verbrannte. Die Bronzeschlange wurde Nehushtan genannt. Krass, oder? Was wir dort sehen, es war eine göttliche Sache. Gott hat da drin gewirkt, Gott hat dadurch gewirkt. Und das Volk Israel, die hat dann einfach die Sache genommen, die Sache über Jahrhunderte weitergetragen, verehrt und angebetet. Und die Sache, die mal göttlich war, wo sie mal drauf geschaut haben, haben sie weiterhin drauf geschaut. Aber haben nicht mehr, sag ich mal, sie haben aus der göttlichen Sache ein Götze gemacht. Das ist das beste Bild für mich für Religion, diese Geschichte ist. Da war mal was Lebendiges da. Und es wurde zu einem toten System, was wir noch erheben. Oder? Und wie oft ist es eigentlich in unserem Glaubensleben auch, dass wir Dinge einfach haben und erheben. Und ich finde es so spannend. In Corona war so ein typisches Beispiel, wie Celebrations in der Kirche ein Götze sein können. Weil wir als Christen waren alle lost ohne Gottesdienst. Und so viele Leute waren zerfetzt. Das war so krass. Und ich habe erstmal gemerkt, wie viele Leute sind eigentlich unmündig in ihrem Glauben. Weil sie nur abhängig sind von etwas, das da ist. Und das war glaube ich, auch eine Schule, wo Gott uns durchgenommen hat, war zu sagen, wow, was ist, wenn ich mal was wegnehme? Was ist noch da? Was ist da? Was ist die Substanz dahinter? Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir echt für uns nehmen dürfen, ist, was war mal göttlich und was wurde eigentlich zu einem Götzen? Was sind Traditionen, die aber leer wurden? Traditionen können auch was Gutes sein, aber sie können so schnell leer werden. Sie können so schnell tot sein. Und ich möchte dich ermutigen, hey, wirklich deine Nehushtan, so wie Hiskia kam und die zerstörte. Es gibt ein paar wenige Könige, die angefangen haben, die Höhenheiligtümer und die Parallelgötzen einzureißen. Heute Abend geht es eben viel ums Thema Götzendienst. Und ich glaube einfach, dass wir so viele Götzen haben, die wir eigentlich anbeten und uns gar nicht wissen. Wir haben so viele Dinge, auf die wir schauen. Wir haben so viele Götzen in unserem Leben. Das sind Konkurrenten gegenüber Gott. Und wir wissen, unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und er mag es nicht, wenn er Konkurrenz hat. Er weiß, er ist der Boss. Aber die Frage ist, Götzendienst beginnt in deinem Herzen. Götzendienst beginnt nicht in der Sache, sondern in deinem Herzen. Das ist so krass. Ja gut, machen wir mal weiter. Also ohne Begegnung mit dem Heiligen Geist, ohne dass Leben drin ist, ohne dass dein Öl voll ist, wirst du religiös. Wirst du religiös. Wir fangen Dinge an zu tun, ohne es warum zu verstehen. Okay, zweitens, ohne Begegnung mit dem Heiligen Geist wird die Außenwirkung wichtiger als die Begegnung. Ja, die törichten Brautjungfern, die waren dort so beschäftigt. Die waren dort so, oh, wir wollen schlafen, wir brauchen es eigentlich gar nicht. Vielleicht haben die gedacht, sieht ja komisch aus, wenn ich mit meinem Rucksack Öl noch mitschleppe. Ich habe gar kein Öl mit, weil, was denken dann die anderen? Whatever, ich weiß nicht, was da genau die Geschichte dahinter ist. Auf jeden Fall ist so, wenn wir nicht voll sind mit dem Heiligen Geist, dann ist uns so viel wichtiger, was andere Leute von uns denken, als was Gott von uns denkt. Ich nutze gerne das Bild so, weil Gott nutzt gerne das Bild, die Braut. Aber es gibt auch verschiedene Bücher, vor allem auch im Alten Testament, wo die Braut zur Hure wurde. Hosea zum Beispiel. Prophet musste eine Hure heiraten, um Volk zu zeigen, was das Volk mit Gott macht. Heftig, gell? Und dort ist, ich sag so, wir sollen eine Braut sein, weil die Braut tut alles, um dem Bräutigam zu gefallen. Eine Hure tut alles, um den Leuten zu gefallen. Das heißt, werden wir zur Braut oder werden wir zur Hure? Und das ist auch, was wir dort sehen in dieser Stelle, ist so, ich möchte alles tun, mein Leben, alles in mir soll schreien nach Jesus. Ich möchte dir gefallen. Und nicht im Sinne von, er nimmt mich nur an, wenn ich dies und das tue. Nicht eine Werksgerechtigkeit, sondern Jesus, ich liebe dich so sehr. Mein ganzes Leben soll dir gehören. So wie Jesus gesagt hat, sowas, hey, wer sein Leben verliert für mich, der wird's gewinnen. Wer sich zu mir bekennen wird, vor dem werde ich mir, den werde ich vor dem Vater auch bekennen. Solche Dinge, wo ich sage, yes, ich möchte. Mann, ich möchte, dass du schaust und sagst, wow, ja, Mann, der läuft kompromisslos. Der hat keine Götzen aufgerichtet, keine Höhenheiligtümer aufgerichtet, keine Dinge, die alle immer shiny aussehen, sieht alles glänzend aus, aber was ist wirklich dahinter? Ist da Leben drin? Und ich sage, wir brauchen dort die Fülle vom Heiligen Geist, weil der Heilige Geist, der zerstört diese falschen Götzen, das Feuer Gottes. Das brennt diese schlechten Dinge weg und es bringt Leben rein. Da geht es mir nicht mehr nur noch so drum, oh, was denken die Leute? Geht es nicht um Menschenfurcht? Dass mir die Außenwirkung egaler. Ich habe Alessio gestern gesagt, als wir hergefahren sind, ich will heute echt nicht eine Predigt halten. Predigt ist ja schön und gut, ich bin nicht da zum Predigt halten, sondern wenn Gott nicht kommt, dann bleibe ich daheim. Und das ist echt sowas, es geht nicht darum, was denken jetzt die Leute. Es geht mir darum, setze das Feuer Gottes in unserem Herzen was in Brand. Und das ist mein Gebet und das ist mein Glaube auch. Ohne Begegnung mit dem Heiligen Geist wird die Außenwirkung wichtiger als die Begegnung. Der wird dann manchmal als Programm wichtiger als die Kraft. Es ist mir wichtiger, wie denken Leute, wie ich im Worship stehe oder nicht stehe? Oder wie ist wirklich die Begegnung? Du erlebst es zum Beispiel, das ist ein ganz guter Spiegel. Was machst du im Privaten? Wie sieht es in deiner privaten Zeit aus? So, bist du Christ? Präsentierst du dich, dass die Leute denken, wow, der ist jetzt echt fromm. Wow, der ist jetzt echt super. Stillst du dein Gewissen, indem du sonntags in die Church kommst oder einen Livestream anmachst? Denkst du, oh, jetzt habe ich ja mein Gewissen beruhigt. Oder ist es, da ist Hunger da. Mann, ich habe echt Hunger. Ich habe echt Hunger. Hunger nach Jesus, das ist das Zentralste, glaube ich, was wir haben können. Okay, machen wir weiter. Drittens, ohne Begegnung mit dem Heiligen Geist, nicht so mal, haben wir nur Auswechselspieler im Einsatz. Haben wir nur Auswechselspieler im Einsatz. Wenn die Lampe leer ist, kannst du nicht rein. Wenn die Lampe leer ist, kannst du nicht rein. Es gibt ein anderes spannendes Gleichnis, wo Jesus sagt, ja, es gibt das Mahl, wo er ein Fest vorbereitet hat und er hat ganz viele Leute eingeladen. Und die ganzen, die eingeladen sind, kommen nicht. Weil der eine ist beschäftigt, sagt, hey, ich habe hier Business zu machen. Der andere sagt, oh, ich bin jetzt gerade verheiratet, ganz frisch. Und der andere sagt, ah, ich habe gerade hier neues Feld, ich habe Land eingenommen. Sowas hört sich alles super fromm und christlich und super und bam, bam, bam an. Und dann sagt Jesus, okay, die sind zwar eingeladen, aber die wollen nicht kommen. Dann holen wir halt die vom letzten Straßeneck und die zerbrochen und so weiter. Und er sagt, laden wir die ein. Aber das Krasse ist, die einen waren eingeladen. Aber wenn das Feuer vom Heiligen Geist, wenn deine Hingabe fehlt, sind Auswechselspieler im Einsatz. Ich sehe das so oft in der Kirche, dass wir, es geht nicht darum, wer was drauf hat, sondern es geht darum, wer hat eine Hingabe. So funktioniert das Reich Gottes. Funktioniert nicht von, was haben wir hier für ein Big Babo, der jetzt noch was zu melden hat, der noch ein bisschen fit ist und top ist, sondern da geht es einfach, Jesus schaut in unser Herz. König David hat kein Mensch gesehen, dass das der König sein sollte. Aber er wurde auserwählt. Weil Gott hat ins Herz reingeschaut, hat gesagt, da ist ein demütiges Herz. Der kann durch 20 Jahre Zerbruch gehen und er wird an meinem Herzen dranbleiben. Viertens. Ach so, nee, ich habe gar nicht gesagt, was ich eigentlich sagen wollte, glaube ich, zu drittens. Gell, haben wir nur Auswechselspieler im Einsatz. So ein bisschen so, wenn wir nicht, wir sind immer mit etwas gefüllt. Wenn wir nicht mit dem Geist Gottes gefüllt sind, sind wir mit anderen Dingen gefüllt. Das heißt, wenn in diesem Raum hier nicht die Atmosphäre gefüllt ist vom Heiligen Geist, dann ist es gefüllt von Egoismus, von Emotionen zu saugen. Wenn der Worship nicht gefüllt ist von Gottes Gegenwart, dann ist er nur gefüllt von Menschengegenwart. Aber wir bauen nicht das Haus von Menschen, wir bauen das Haus Gottes. Das heißt, wir sind dafür da, das Haus Gottes zu sein und nicht das Haus von Menschen zu sein. Das ist ein ganz großer Unterschied und kann manchmal genau gleich aussehen. Und das möchte ich uns hier mal zeigen. Und zwar, das finde ich ein ganz gutes Bild hier für Religion und nicht. Und zwar, wir haben hier diese schöne Sprudelmaschine. Und ich war letztens, wir haben eigentlich zwei Sprudelflaschen gehabt. Und ich bin dann zu Hause, habe ich die eine Flasche gesucht, die habe ich irgendwie nicht gefunden. Und dann habe ich irgendwie im Arbeitszimmer auf dem Fenster gesehen, ah ja, da ist die Flasche, top, Glas noch daneben. Nehme ich einen Schluck. Also, war mega eklig, weil ich habe so gedacht, einmal, ich habe mich dann schon erinnert, so, da war jetzt echt eine Weile weg. Und dann habe ich, und aus diesen Flaschen weiß ich, da trinke ich nur Sprudel draus. Das heißt, ich habe gerechnet mit Sprudel und dann war das so eine abgestandene Blöre. Und das war mir mega eklig. Und dann ist mir so, das ist wie gekommen, hey, die Sache kann genau gleich aussehen, aber es kann komplett was anderes sein. Das ist, was Religion ist, das ist, was es auch ist. Du kannst als Christ genau gleich aussehen, du kannst als leerer Christ genau gleich aussehen wie ein voller Christ. Aber wenn ich schüttel, da ist nichts drin und hier, oh, wenn Erschütterung kommt und wenn Dinge unter Druck kommen, dann kommt raus, was eigentlich drin ist. Und du musst es manchmal schmecken. Was ist eigentlich dahinter? Was ist eigentlich für ein Spritz drin? Und das ist mein vierter Punkt. Ohne Begegnung mit dem Heiligen Geist werden wir abgestanden. Werden wir abgestanden, weil dieses Wasser war abgestanden. Wie stehen wir ab? Nichts tun. Ganz lange nichts tun. Ganz lange passiv zu sein. Mach am liebsten ein Sabbatical von dem Glaubensleben. Ja, viele haben die ganze Woche fasten sie ihren Glauben, bis sie sonntags wieder da sind. Und denken, sonntags ziehe ich mir wieder eine Mahlzeit rein. Ich sag dir, nach einer Woche fasten, da wieder Fett zu essen, das geht gar nicht. Dich zerreißt. Ich habe einmal nach 30 Tagen Fasten ganz dumm mit dem Weißwurstfrühstück wieder gestartet. Ich lag eine Woche im Bett, weil es bei mir alles zerfetzt hat. Das war gar nicht mal so mega schön. Aber wir gehen so in ein Glaubensleben ran. Wie crazy ist denn das? Hey, und es ist abgestanden, es wird abgestanden, indem es einfach Schritt für Schritt, Tag für Tag, für Tag für Tag, für Moment einfach der Öltank leer geht. Bei mir war kein Loch in meinem Öltank am Auto. Ich habe es in der Werkstatt checken lassen, der so, nee, nach so und so vielen Kilometern ist es normal, dass dort so viel Öl fehlt. Und ich so, krass, bin ich so viel Auto gefahren? Ja, das darf in München wahrscheinlich gar nicht sagen, gell? Ich auch vom Land, super, da fährt man nur Auto. Und ich will da doch nicht den Buckel hoch. Fahrradfahrer. Also, gut, alle Landeier verstehen, was ich meine. Es war ein natürlicher Prozess, dass es einfach auch Verschleiß gibt. Ich sage immer nach einem Tag wie heute, ich bin viel am Geben an so einem Tag wie heute. Und natürlich wird morgen auch Öl, ich bin voll, aber wenn ich nicht schaue, dass es direkt wieder nachgefüllt wird, dann werde ich leer gehen. Wenn du immer nur am Geben bist, ohne voll zu werden. Wir brauchen neue Befüllung. Und das ist das Coole mit dem Heiligen Geist. Weil die fünf Brautjungfern, die fünf Törichten, die sagen dann, oh, unser Öl ist leer. Könntet ihr uns nicht was geben, die ihr noch habt? Und er sagt, nee, wir haben nur für uns, wir haben genug für uns dabei. Ihr müsst euch selber was kaufen gehen. Einmal, andere können nicht für deine Fülle bürgen. Andere Leute, dein Pastor ist nicht verantwortlich dafür, dass du voll bist. Du bist verantwortlich, dass du gefüllt bist und dass du gefüllt bleibst. Du bist verantwortlich, dass deine Ölanzeige, dass du die realisierst und dass du dann dagegen wirkst. Ja? Das ist nicht die Aufgabe vom Pastor. Wir geben, aber die Frage ist, was nimmst du? Wie gehst du die Schritte rein? Und dann ist eben das andere, geh und kauft euch welches. Das bedeutet, es kostet einen Preis. Es kostet einen Preis. Es kostet einen Preis im Sinne von, hey, die Außenwirkung ist mir nicht mehr wichtiger als die Begegnung. Ich sage mir jetzt auch mal egal, wenn ich mal vorgehe und mir Hände auflegen lasse. Ich war letztens bei einer größeren Konferenz und das war echt so, da ging es ums Thema erste Liebe und sowas und ich war dort drin und ich habe einfach gemerkt, ich hatte am Mittag ein Seminar gemacht dort und am Abend war die große Konferenz und dann war dort der Sprecher und er sagt dann sowas, hey und jetzt, und ich habe die ganze Zeit das Impuls gehabt, wenn er einen Aufruf macht, ich soll vorgehen und ich so, scheiße. Ich habe am Mittag gesprochen und jetzt bin ich da, bei den Sprechern sitze ich da und das ganze Zeug. Und dann, wenn er einen Aufruf macht, soll ich vorgehen. Es war so innerlich. Gell, verstehst du vielleicht, was ich meine? Und dann war das, und dann macht er genau so einen Aufruf, genau zu dem Thema, wo ich merke, das ist gerade so ein brennendes Thema in meinem Leben. Und dann macht er einen Aufruf und ich renne halt vor und denke so, hoffentlich. So, aber es war so, nee, mir ist es wichtiger. Manchmal brauchen wir einen Schritt nach vorne, brauchen wir einen Action-Step. Brauchen wir mal mein Gesicht verlieren zu können. Und einfach zu sagen, Gott, wenn ich mich hier schon schäme, werde ich mich doch draußen auch schämen. Hier sind wir im Ort, wo ich sage, ich weiß es, ich brauche eine Füllung, ich brauche Nachladen oder ich brauche eine neue Frische vom Heiligen Geist. Und dann kommt es und dann ist es so schön, weil unser Gott ist so gut, weil er einmal hat uns für Beziehung geschaffen und er hat uns geschaffen, dass wir uns einfach auch andocken können. Und dann können wir dort rein. Ihr wisst Bescheid, gell? Und dann wieder, und plötzlich ist da wieder Spritz drin. Und plötzlich ist da wieder Leben drin. Und es ist die Sache, vielleicht kennst du es auch, ich kenne es auf jeden Fall, dass du merkst, wow, Leben geht gerade weg. Und dann ist einfach an der Quelle, an unserem Gott anzudocken, zu sagen, ich verliere auch mal mein Gesicht, ich lasse mir mal die Hände auflegen, ich lasse für mich beten. Aber ich gehe den Schritt, ich zahle den Preis. Ich zahle den Preis, meine Götzen niederzureißen und ich lasse mich wieder füllen. Plötzlich merkst du, boom, ich bin wieder on fire. Da ist Feuer da, da ist Öl nachgefüllt. Und da möchte ich dich einladen, heute dein Öl nachzufüllen. Dir einen neuen Spritz abzuholen, dir ein neues Feuer abzuholen. Heute Nachmittag. Okay, und da möchte ich jetzt mit uns beten. Und zwar ganz konkret möchte ich beten, dass du jetzt wirklich die Möglichkeit hast, jetzt online oder auch hier im Raum, dass wir wirklich, da möchte ich jetzt beten, dass wie so eine Powerbefüllung vom Heiligen Geist kommen darf. Und ich glaube daran, weil wir sehen das viel. Ich erlebe das, dass wir einfach beten können und das Feuer fällt. Die Frage ist einfach, was ist dein Hunger? Und ich glaube, wir dürfen diese drei Schritte hier sehen. Erstens, wie bekomme ich mein Feuer zurück? Erstens, korrigieren. Das heißt, korrigiere, tu Buße, wo du sagst, da bist du in Götzendienst gefallen, da hast du Dinge hochgehalten, da hast du im Heiligen Geist vielleicht betrübt, da hast du den Raum, ihm nicht den Raum gegeben, den er eigentlich kriegen sollte. Dann zweitens ist hinzugeben, gib dich hin, sagen, ja, hier bin ich. Wie die Flasche, die sich einfach andocken sollte halt dann am Ende. Die Flasche kann nicht hier stehen und sagen, cool, mach mal. Sagen, nee, gib dich hin. Gib dich hin, sag Jesus, Mann. Und der dritte Punkt ist Hunger. Ich glaube, Hunger ist ein geistlicher Schlüssel. Lass uns Hunger haben. Und dann wollen wir für dich beten. Dann wollen wir Hände auflegen, wollen wir dich segnen. Ich bete von hier vorne. Wir haben bestimmt auch ein Gebetsteam hier oder sowas, oder? Auf der Seite haben wir unser Gebetsteam auch online. Hey, schreibt auch in Chat rein. Einfach, hey, ich möchte dieses Feuer haben. Und wir beten da auch mit. Ich glaube, das ist genau dieses Mal rauszutreten, zu sagen, ja, hier bin ich. Hier, ich möchte dieses Feuer. Ich möchte eine frische Fülle. Ich will raus aus Religiosität. Ich möchte dieses Feuer behalten. Ich möchte Teil von dem sein, was Gott eigentlich sich gedacht hat mit uns. Okay? Ist das gut? Yes. Komm mal, lass uns dann mal aufstehen. Ich bete jetzt mit uns. Ah, ich lieb's. Unser Jesus ist so gut. Wisst ihr, und das, was wartet? Wir denken dann manchmal, oh, wie grausam, es lässt ja die 5 Brautjungfern nicht rein. Jesus, sein Ziel ist ein Festmahl. Jesus ist uns vorausgegangen in den Himmel und bereitet im Haus seines Vaters eine Hochzeit für uns vor. Ich möchte kommen als eine makellose Braut zu Jesus. Und ich möchte dort sein und sage, Jesus, hier, ich habe gelebt für dich. Ich habe mich hingegeben für dich. Ich habe mich schön gemacht für dich. Nicht, dass du mich annimmst, sondern weil ich dich so sehr liebe. Jesus nimmt dich an, weil er für dich gestorben ist, weil er für dich bezahlt hat. Und jetzt ist der Punkt, wo ich sage, jetzt gebe ich mich hin, weil ich ihn so sehr liebe. Weil er alles für mich gegeben hat, gebe ich alles für ihn. Okay, jetzt bete ich für uns. Und dann können wir so machen. Da kannst du einfach, wenn du konkret, ja doch, doch. Ich bete jetzt von hier vorne und dann alle, die sagen, sie möchten einfach mehr, können einfach noch hier vorkommen oder sowas. Alessio, ich, vielleicht auch ein paar Leute. Wir legen einfach deine Hände auf, ganz entspannt, ganz easy. Und so, auch das Gebetsteam, vielleicht könnt ihr das Gebetsteam auch einfach mit hier vorkommen oder sowas. Wäre auch noch nice. Da beten wir einfach für die Leute, einfach kurz, einfach Jesus. Ja, und dann beten wir für. Okay, wenn du es das bist, dann heb einfach mal deine Hände und sagst, ich möchte mehr, ich möchte ein neues Feuer, ich möchte neu mit dem Öl Gottes gefüllt werden. Ja, Jesus, wir brauchen mehr von deinem Öl. Und jetzt bete ich für uns alle hier. Jesus, ich danke dir für den Hunger in diesem Raum. Ich danke dir für die Reife und für das Feuer, das hier im ICF München liegt. Für die ganzen Menschen, die angesteckt werden. Danke für Frauke und Tobi, das so grandiose Leiter sind und Menschen in eine Hingabe und in eine Abhängigkeit zu dir führen und zu nichts und niemand anderem. Danke, Jesus, dass jetzt heute hier neues Feuer fallen darf. Heiliger Geist, komm jetzt hier mit deinem Feuer. Komm mit deiner Frische, komm mit deiner Fülle, komm mit deiner Liebe. Jesus, wir sehnen uns, wir brauchen mehr von dir. Wir sind abhängig von dir. Wir können es nicht selber produzieren. Wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen dich, Jesus. Darum, unser Leben gehört dir. Lass uns ausrufen zu unserem Jesus. Lass uns ihm einen Applaus geben und sagen, Jesus, come on. Come on, Jesus, wir brauchen dich. Jesus, wir brauchen dich. Lass uns ausrufen zu unserem Jesus. Jesus, wir brauchen dich. Lass uns ausrufen zu Jesus. Ich brauch dich. Ich brauch deine Fülle, Heiliger Geist. Ich brauch deine Fülle. Ich lebe nur für dich, Jesus. Come on, ja, danke. Ey, wer möchte keinmal vorkommen? Wir möchten gerne beten. Und dann alle anderen, lass uns unseren Gott anbeten, okay? Come on, lass uns worship.
Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast likest, mit Daumen nach oben draufdrücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus, dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcast kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglichst. Wir glauben, dass Kirche eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.